Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um Identitätslogik, um Quotenlogik und um deren Zusammenhang mit dem modernen Staat oder genauer mit dem modernen Staatsverständnis. Wir beobachten eine Tendenz, dass immer mehr politische Entscheidungen wenigstens teilweise, oft auch ganz, mit Gruppenzugehörigkeiten und Identitätszuschreibungen begründet werden. Es ist bei Personalentscheidungen immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, welchem Geschlecht der Kandidat, die Kandidatin angehören, welcher ethnischen Gruppe. Und andere Gruppenbeschreibungen, Gruppenzuschreibungen lassen sich da auch noch finden. Doch das ist letztlich nicht das entscheidende Problem. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, ich habe nichts gegen eine Frauenquote von 100% in deutschen Parlamenten. Oder auch weltweit. Das Problem liegt nämlich tiefer. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass Gruppenzugehörigkeiten politisch ins Spiel gebracht werden? Warum ist es so wichtig, dass Identitäten, wer sich wo zugehörig fühlt, so stark in den Vordergrund gestellt werden? Das Argument, was man dann immer als erstes hört, ist natürlich, weil bestimmte Gruppen diskriminiert wurden, weil ihnen Rechte vorenthalten wurden, weil sie irgendwelche Nachteile hatten. Das Argument ist nicht in jedem Fall ganz falsch, ganz klar. Natürlich gab es Diskriminierung und natürlich gab es auch und vor allem staatliche Diskriminierung, Ausschluss vom Wahlrecht, vieles andere mehr. Aber die Frage ist, was heißt das für heutige Politik? Und was das tatsächlich Bemerkenswerte ist und das tatsächlich langfristig die Freiheit gefährdende ist, dass diesen Gruppenzuschreibungen heute ja eher eine größere Relevanz zugeschrieben wird als früher. In vieler Hinsicht bei politischen Entscheidungen. Wir hören ganz oft, faktisch aus den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit jeder politischen Entscheidung oder auch mit jeder Entwicklung, mit jeder Tendenz, mit jedem Phänomen, die einen seien stärker betroffen, die anderen seien weniger betroffen. Da werden dann Merkmale herangezogen wie die Hautfarbe, die reicht aber nicht aus. Es muss genauer definiert werden, wo die Hautfarbe denn so eigentlich herstammt. Bei Geschlechtern ist es nicht ganz anders. All das hören wir dann. Und dann wird ein politisches Problem ausgemacht, dass zum Beispiel die Angehörigen bestimmter durch dieses äußere Merkmal oder zumindest arbiträre Merkmal bestimmten Gruppe, die Angehörigen dieser Gruppe, bei einer bestimmten Kennziffer schlechter liegen. Das ist erstmal oft eine korrekte Aussage, aber es geht natürlich um die Interpretation. Was heißt das? Und vor allem, wir reden hier immer an dieser Stelle über staatliches Handeln, über staatliche Zwangseingriffe in das Leben der Einzelnen, über staatliche Umverteilung. Was heißt es also dafür? Und mein Ziel ist es heute, zwei Tendenzen zu zeigen. Einerseits, dass heute Identitätspolitik, Quotenpolitik auf einen massiv ausgebauten und im immer weiteren Ausbau begriffenen Umverteilungsstaat trifft. Es gibt also furchtbar viel zu verteilen an direkten Leistungen, an Privilegien jeder Art, an Zuwendungen und so etwas. Und, das gehört noch zur ersten Tendenz dazu, dass wir in einem immer weiter regulierenden Staat leben. All das ist ganz wichtig, um zu beurteilen, warum Identitätspolitik, Politik, die auf Zugehörigkeiten setzt, ob die nun ein Sechzehntel, ein Achtel oder ein Viertel oder ein Halb sind, warum derartige Politik langfristig freiheitsgefährdend ist. Und dann noch etwas. Wir leben zudem in sehr wohlhabenden Gesellschaften. In Gesellschaften, in Staaten, in denen die Menschen, jedenfalls ein großer Teil der Menschen, nicht mehr darauf angewiesen ist, von heute auf morgen für den Lebensunterhalt zu sorgen. Ich sage nicht, dass die Leute nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen, bloß die Not ist nicht sehr groß bei den allermeisten. Es ist sozusagen viel Platz da, sich anderen Benefits zuzuwenden, sich anderen Dingen zuzuwenden, die dem Wohlfühlen mehr dienen als dem tatsächlichen materiellen Wohlstand. Und das ist auch eine Fundgrube geradezu für Forderungen, die aus Identitäten heraus erwachsen. Oder die andere Identitäten diskreditieren, kritisieren und in Zusammenhang mit den beiden anderen Tendenzen, mit dem Umverteilungs- und dem Regulierungsstaat, gibt es natürlich eine ganz riesige Spielwiese, in der das eigene Glücklichsein durch die eigene Identität dadurch befördert werden kann, dass andere Gruppen, und zwar egal, ob die Mitglieder sich in diesem Fall, also wenn man an der negativen Seite der Politik sitzt, ist das egal, ob die Angehörigen dieser Gruppe sich nun dieser überhaupt zugehörig fühlen oder ob das für sie wichtig ist. Nein, man kann diskreditieren, man kann Einschränkungen verlangen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe. Und dafür ist sehr viel Platz in wohlhabenden Gesellschaften, weil die Leute einfach sich dadurch glücklich fühlen, weil viele Menschen sich dadurch glücklich fühlen. Die fühlen sich auch wohl in einer etwas verrückten Weise, ich habe darüber schon mal gesprochen, wenn sie sich vor Fukushima fürchten können. Das ist ein Wohlstandsphänomen. Das ist eine der perversen Folgen des Wohlstandes, den Marktwirtschaft und freies Unternehmertum geschaffen haben. Nicht Staaten haben den geschaffen, nein. Marktwirtschaft, freies Unternehmertum haben den geschaffen. Es ist eine Folge dieses Wohlstandes, dass Leute Gefühlen und der eigenen Definition des Wohlfühlens sehr viel mehr Raum geben können. Und dazu gehört leider auch die Eigenschaft, andere Menschen zu diskreditieren. Und dabei geht es dann oft gar nicht nur um Verteilungskämpfe. Nein, es geht darum, dass man sich selber auf der moralisch richtigen Seite führt. Doch nun nochmal die ganze Sache ein bisschen logischer aufgebaut. Erstens, was sind das denn überhaupt für Identitäten, aufgrund derer Politik gemacht wird? Da gibt es nationale Zugehörigkeiten. Da gibt es religiöse Zugehörigkeiten oder Zugehörigkeiten zu irgendeiner Wertegemeinschaft. Bei letzteren kann man ja immerhin noch ein gewisses freies Entscheiden mit annehmen. Und dann geht es viel um rein äußere Dinge. Um Geschlecht, Hautfarbe, nationale Herkunft, ethnische Herkunft, verschiedenste Arten, all das. Und bei der ethnischen Herkunft wird inzwischen wirklich differenziert, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Kann man in den USA wunderbar beobachten. Und dann wird diese spezielle Eigenschaft als etwas Wichtiges erstmal bezeichnet und als etwas, mit dem man Politik machen kann. Und das hat freiheitsgefährdende Wirkung nach außen, gegenüber den Trägern anderer Identitäten, anderer Merkmale, aber es hat natürlich auch welche nach innen. Denn jeder wird, ob er will oder ob sie will oder nicht, zu Teilen dieser Gruppe und wird mit in Haftung genommen. Das ist etwas sehr Verrücktes und es ernennen sich natürlich auch Sprecher dieser Gruppen mehr bei denen, die positiv etwas für sie fordern, als bei denen, die sozusagen etwas abwehren wollen oder auch gar nichts abwehren wollen, sondern einfach Zielscheibe sind. Aber es ist natürlich auch noch innen so, wenn ich, weil ich Deutscher bin, habe ich da eine deutsche Identität, da können jetzt alle möglichen Sozialwissenschaftler kommen, natürlich. Ja, natürlich ein bisschen schon, aber möchte ich mich darüber definieren? Nein. Und möchte ich, dass Politik darüber definiert wird? Dreimal nein. Auch nicht darüber, dass ich ein Mann bin oder über mein Alter oder meine familiäre Situation oder was oder meinen Bildungsstand. All das möchte ich nicht. Ich möchte mich selber definieren und ich höre schon die ganze Zeit, das kannst du gar nicht, du bist ein Produkt deiner Umgebung und sowas alles. Ja, das stimmt. Aber wenn wir über Freiheit reden, geht es gerade darum, das nicht zu überwinden, aber das doch wenigstens gestalten zu können. Und zwar individuell und nicht kollektiv. Darum sind mir diese ganzen selbsternannten Sprecher irgendwelcher Identitäten zutiefst zuwider. Die können machen, was sie wollen mit ihrer Identität, aber sie sollen mich nicht da rein vereinnahmen. Das gilt natürlich auch umgedreht, wenn ich sozusagen auf der Seite derer bin, deren Identität kritisiert wird als, keine Ahnung, Westeuropäer und sowas. Dann gilt das natürlich auch. Aber das halte ich für gar nicht so schlimm. Weil, wenn ich dagegen sozusagen politisch vorgehen wollte, würde ich mich wieder in die Hände der Vertreter dieser zahlreichen Identitäten geben und das möchte ich nicht. Also, ein Effekt dieser ganzen Identitäts- und Quotenzuschreibung ist, dass Gruppen gebildet werden, wo Menschen gar nicht mehr gefragt werden, ob sie dieser Gruppe angehören wollen und ob sie den Sprechern dieser Gruppe angehören wollen. Mir ist es einfach vollkommen egal, ob für mich eine Frau oder ein Mann spricht. Ich möchte eigentlich überhaupt, dass Politiker nur ganz wenig für mich sprechen. Ist mir auch egal, ob diejenigen, die für mich sprechen, schwarz, weiß, irgendeine andere Hautfarbe haben, ethnischen Hintergrund, ist mir ganz egal. Ich habe natürlich Präferenzen für bestimmte Politiker und starke Abwehrmechanismen oder starke Abwehrinstinkte gegen andere Politiker. Das ist richtig. Aber das Problem liegt ja tiefer. Das Problem liegt dort, dass diese Politiker überhaupt über so viele Dinge entscheiden können, dass sie sich eine Führungsrolle anmaßen und das ist das viel Schlimmere, komme ich auf ein fortlaufendes Motiv dieses Podcasts zurück, und dass ihnen Menschen diese Führungsrolle auch geben, dass sie sich gern einordnen, wenn sie hören, als Frau muss man dafür sein, als Deutscher muss man dafür sein oder was auch immer, oder als Europäer muss man dafür sein. Und dann Leute danach wählen, das wird sich nicht verhindern lassen. Ich glaube schon, dass Leute hauptsächlich nach persönlicher Sympathie und gewissen Zuschreibungen ihre Wahlentscheidung treffen. Und da kommen wir zum noch tiefer liegenden Problem. Doch bevor ich dazu komme, unsere übliche kurze Werbeeinblendung. Sie müssen nicht für das bezahlen, was Sie gerade hören, aber Sie können es. Und zwar nicht nur für diesen Podcast, sondern für alle audiovisuellen Angebote auf diesem Kanal. Sie können das. Und wie das geht, das sehen Sie überall, wo Sie mir gerade zuhören oder auch zusehen, direkt darunter, unter diesem Podcast. Da steht darüber eine Info. Vielen Dank. Zurück zum Thema. Es geht weiter um Identitäten und um Merkmale, die Gruppenzuschreibungen definieren. Also, ich sagte gerade, das Problem liegt noch tiefer als dass Menschen vereinnahmt werden über die Gruppenzuschreibung. Und man dann zum Beispiel sagen kann, wenn du mich nicht wählst, bist du gar kein richtiger Schwarzer, zum Beispiel. Oder was auch immer. Oder kein richtiger Weißer, wenn du mich nicht wählst. Oder keine richtige Frau möglicherweise, wenn du mich nicht wählst. Ja, das ist sozusagen das nach innen gerichtete freiheitsfeindliche Moment. und vor allem so extrem unaufgeklärt im Moment, ja? Wie wenn man sowas sagen kann, wie weit geht man denn dann hinter die Aufklärung, hinter jede Art von individueller Selbstbestimmung zurück? Wie archaisch argumentiert man denn dann? Das ist absurd, ja? Aber die Wurzeln liegen ja noch tiefer. Warum ist das überhaupt so wichtig? Und damit komme ich zu dem Punkt, den ich schon zu Anfang sagte. Es ist wichtig, weil Politik immer kleinteiliger Ressourcen umverteilt einerseits und andererseits, weil sie immer kleinteiliger regulierend in den persönlichen Alltag der Menschen eingreift. Und dort gibt es natürlich erstens der Grundlage unwahrscheinlich viel Raum für Statistiken, die zeigen, dass die Angehörigen der Gruppe A in einer bestimmten Kennziffer schlechter liegen als die Angehörigen der Gruppe B oder als die Gesamtheit oder als whatever. Und daraus kann man in einem extrem regulierenden und extrem umverteilenden Staat natürlich ganz viel ableiten. Und dann wird auf einmal tatsächlich die Gruppenzugehörigkeit wichtig. Wenn es gelingen kann, eine bestimmte Gruppe entweder negativ als frühere Zielscheibe von Diskriminierung darzustellen, dabei reicht es aus, dass es Angehörigen der Gruppe heute in einer bestimmten Kennziffer schlechter geht als anderen Gruppen. Das ist gar nicht kausal und schon gar nicht individuell kausal. Das ist gar nicht notwendig. Dann wird es attraktiv, sich zu dieser Gruppe zu bekennen, und es wird noch attraktiver, diese Gruppe zu vertreten, weil dann ist man ja auf der richtigen Seite. Und weiterhin, wenn wir das noch zusammenbringen mit dem, was ich bereits erwähnt habe, mit unserem großen Freiraum dafür, unser Wohlfühlen daraus zu beziehen, dass wir uns auf der richtigen Seite führen und andere auf die negative Seite stellen können. Wenn das noch dazu kommt, dann wird natürlich die kleinteilige Regulierung auch ein ganz spannendes Feld, wo es ganz schön ist, bestimmte Gruppen herauszupicken, denen Attribute zuzuschreiben und dann deren Leben noch weiter zu regulieren. Ja, das ist das eigentliche Problem. Und diese Gruppenlogik, diese auf wie auch immer bestimmten Identitäten, äußeren Merkmalen und so weiter fußende Politik und das Denken, was so eintritt. Das Denken, dass man sagt, so für diesen Posten muss jetzt eine Frau mit dem, eine Person mit dem Geschlechtsmerkmal X, mit der ethnischen Herkunft Y und so weiter gefunden werden, erleben wir gerade in Kalifornien, ganz faszinierend. Diese Politik befruchtet sich mit dem Drang des Umverteilungs- und des Regulierungsstaates und die pushen sich gegenseitig hoch. Und da gibt es eine freiheitsfeindliche Tendenz. Da gibt es eine Tendenz. Übrigens, das mache ich ja auch ganz gerne mal eine Zwischenbemerkung dazu, diese archaische Tendenz, aufgrund von irgendetwas Menschen in bestimmte Rollen zu pressen, die war ein ganz wunderbares Merkmal für den Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und woanders. Da gab es verschiedene Tendenzen, zum Beispiel sollten Ärztekinder nicht Ärzte werden, konnte man noch alles umgehen. In jedem wunderbaren Umverteilungssystem gibt es Möglichkeiten, verschiedene Formen der Korruption und irgendetwas. Es wurden die Angehörigen bestimmter sozialer Schichten gefördert. Dazu wurden dann bestimmte soziale Schichten anderen zugeordnet, weil es sonst nicht geklappt hätte. All das gab es und all das erleben wir jetzt. All das führt übrigens aber auch ganz selten zu dem gewünschten Erfolg. Also ganz selten. Eigentlich nie. Und es erodiert ein freiheitliches System. Denn in einem freiheitlichen System geht es um allgemeine Regeln, die ja gerade nicht irgendjemand besonders und irgendjemand anders weniger nützen sollen. Im Umverteilungsstaat und im Regulierungsstaat, da geht es darum, bestimmten Gruppen etwas wegzunehmen, bestimmte andere Gruppen glücklich zu machen. Und wie gesagt, das Ganze wird noch dadurch komplizierter, dass es heute nicht mehr nur um einfache Umverteilung, die einen kriegen ein bisschen Geld, die anderen nicht oder kriegen irgendwas. Nein, es geht darum, anderen zu zeigen, dass sie schlechte Menschen sind. Sie zu Feinden zu erklären. Den anderen ihre Identität auch noch zuzuschreiben, wenn man schon die eigene als guter Mensch hat. Es geht darum, komm immer wieder, weil ich letzte Woche darüber gesprochen habe, Fukushima zurück, zu zeigen, dass man wirklich gegen Atomkraft ist, wegen der tausenden Toten in Fukushima. Und dabei spielt es keine Rolle, dass es einen Strahlentoten gab. Und da ist die Zuordnung noch nicht so ganz klar. War für 4 oder 5 Jahre später. Das ist egal. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Und es spielt auch deshalb keine Rolle, weil die Menschen sehr lange in der Illusion leben konnten und weiterhin können, dass es ja auch so geht, wenn man seine glückbringende Identität gegen andere in Anschlag bringt. Doch auf Dauer kann das nicht funktionieren. Es kann weder ökonomisch funktionieren, noch kann es im Sinne eines freiheitlichen Zusammenlebens funktionieren. Denn ein freiheitliches Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn es Regeln gibt, die das Handeln der Einzelnen minimal einschränken. Bestimmte Verbote kann es geben, schon Gebote, was man tun soll, das halte ich schon für extrem freiheitsgefährdend. Diese Regeln gelten für alle und ansonsten gilt Vertragsfreiheit. Wenn es in bestimmten Fällen Diskriminierungen gab oder Schaden der einzelnen Menschen zugefügt wurde, dann muss der kompensiert werden. Das ist aus meiner Sicht auch klar. Aber es muss eine faktische Schädigung erfolgt sein. Es muss nicht die Schädigung einer bestimmten Gruppe, die angenommene Schädigung einer bestimmten Gruppe geschehen sein, der Mensch XY zufällig zugehört. Zu 50 oder zu 100%. Das ist unsinnig. Nun könnte man sagen, ja, aber es ist doch wichtig, dass auch unsere Werte verteidigt werden. Also erstens kann in einer freien Ordnung jeder seine Werte verteidigen, so viel er will. So viel er oder sie will, wollen, genauer gesagt. Eine freiheitliche Ordnung beruht auf ganz grundlegenden individuellen Menschenrechten, die gar nicht, natürlich sind sie irgendwie wertgebunden. Wenn ich glaube, ich will lieber eine Ameise im Ameisenhaufen sein, ja, dann kann ich das auch sein, brauche ich es aber auch nicht mehr zu glauben, dann ist egal. Ja, oder eine Biene im Bienenstock. Das ist dann das Ideal von vielen Menschen. Das ist eine große Faszination bei vielen Menschen. Löst das aus, wie gut da alles funktioniert. Wenn ich aber glaube, Menschen können selbst entscheiden, bei allen Einschränkungen, über die man da mal reden kann, dann ergibt sich Vertragsfreiheit und dann ergeben sich Schutzrechte gegen andere ganz von allein. Ganz natürlich ergeben die sich. Und alles andere ist problematisch. Einen Menschen was wegzunehmen, den Zugang zu jeder Art von Einrichtung, Bildungseinrichtung oder sonst was, staatlich zu regeln, das ist genauso unsinnig. Ergo ist der Weg heraus aus dieser freiheitsgefährdenden, freiheitsfeindlichen Identitäts- und Quotenlogik ein Weg, der hinführt zu einem Minimalstaat. Und im Parlament eines Minimalstaates mit einer stabilen Verfassung ist es übrigens ziemlich egal, wer da im Parlament sitzt. Wenn nur Regeln verabschiedet werden können, aus verfassungsmäßigen Gründen, die für alle gelten, die nicht in die individuelle Freiheit eingreifen, die Eigentum respektieren, dann gibt es sicher natürlich noch unterschiedliche Positionen zu bestimmten Fragen. Aber die spielen nicht mehr so eine große Rolle. So ganz zum Abschluss noch zurück zu den Werten. Das höre ich dann immer wieder. Ja, wir wollen doch mit Menschen unseres Wertesystems zusammenleben und so weiter. Ja, könnt ihr alle tun. Könnt ihr alle machen. Mir reicht es, wenn die Menschen, die andere Werte haben als ich, dem Staat, in dem ich lebe, nicht ihre Werte überstülpen können. Das ist das Problem. Und dass natürlich Werte für viele Menschen sehr wichtig sind und dass es da unterschiedliche gibt zu vielen ganz kontroversen Fragen, das ist mir auch klar. Aber da hilft eben gerade eine groß angelegte demokratische Entscheidung. Die Mehrheit entscheidet dann und dann sind irgendwelche Leute auf der Verliererseite und die fühlen sich nicht respektiert. Das hilft da nicht. Herstellung eines gesellschaftlichen Konsenses auf großer Ebene hilft da nicht. Es hilft Dezentralisierung. Dann können verschiedene Dinge ausprobiert werden und dann können auch unterschiedliche Positionen zu bestimmten Fragen manifestiert werden und in bestimmten Territorien dann eben die Mehrheitsmeinung bilden. Je kleiner die Territorien, desto besser übrigens. Dann kann man nämlich, wenn man in der Minderheitenposition ist, leichter das Territorium wechseln. So ist ein ganz wichtiges Instrument gegen die zu starke Expansion von Gruppenidentitäten, die zur Regulierung und zu Umverteilung führen, Dezentralisierung. Dann hat zwar die eine Gruppe, wo ja auch die Mitglieder oft gar nicht Mitglieder der Gruppe sein wollen, aber nehmen wir mal an, alle sind da, kann sie umverteilen zu ihrem Gunsten, aber dann werden die anderen weglaufen, irgendwann, wenn es ihnen zu viel wird. Und das ist das beste Instrument. Das ist ein Instrument, was wahrscheinlich eher noch wirkungsvoller ist, als die Menschen davon zu überzeugen, dass sie eine robuste Verfassung erstens annehmen und zweitens vor allem auch noch respektieren. Und zwar auch dann respektieren, wenn ihnen vielleicht mal das Ergebnis, das diese Verfassung in bestimmten politischen Entscheidungen mit sich bringt, nicht gefällt. Wir erleben ja leider gerade, dass die Verfassung scheißegal ist, in vieler Hinsicht in Deutschland, auch Gewaltenteilung, es werden neue Gremien geschaffen, fragt niemand. Wir erleben das seit längerer Zeit in Deutschland und in der Europäischen Union. Wir erleben aber auch, dass unterschiedliche Ansätze und zumindest die Keime von Dezentralisierung zumindest das Potenzial mit sich bringen, freiheitliche Entscheidungen zumindest zu versuchen. Das ist das leicht Optimistische, was ich sagen will zum Schluss. Insgesamt glaube ich aber, dass wir mit dieser Identitätspolitik und mit dieser Quotenpolitik und mit einer Politik, die glaubt, dass jemand bessere politische Entscheidungen treffen kann, wenn er das Merkmal XY trägt, dass wir da lange leben müssen. Und man kann nur auf abstrakter Ebene darüber diskutieren und dagegen vorgehen. Ich warne also davor, sozusagen in diesen Konkurrenzkampf der Identitäten und der Quoten überhaupt einzusteigen. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich schon aufs nächste Mal.